So schön eingerichtet hatten wir es in uns in unserem Universum der schlechten Laune und des Sarkasmus. Und dann kommt der erste FC Nürnberg ums Eck und gewinnt tatsächlich ein Fußballspiel. Ich weiß nicht, wie wir das heute handeln sollen in diesem Podcast. Flo, Uli, habt ihr eine Idee, wie wir die schlechte Laune rüber retten können, trotz dieses 2:1, dieses wahnsinnigen 2:1 Erfolgs in Darmstadt?
Wir können es auf das und wir können es auf das Eigentor reduzieren.
Okay. Das hört sich ziemlich gut an. Eine wilde Schlussphase war das in Darmstadt. Vorher war es nicht wild, habe ich schon gelernt bei einem gewissen Florian Zenger. Wir unterhalten uns mal über dieses Spiel, das dann doch lustiger daherkam, als es zu erwarten war. Wir unterhalten uns außerdem über Ilkay Gündoğan. Ein Wunsch von Florian Zenger. 2 Minuten für Gündoğan hat er eingefordert. 2 Minuten reichen für Gündoğan natürlich nicht. Wir machen 3 draus. Außerdem geht es heute um Hanno Behrens, um Johannes Geis, um Marcel Schuhen, um Fabian Schleusener, um lauter lustige Menschen. Kadepp heißt dieser Podcast von nordbayern.de. Ich heiße Fadi Kiblavi und jetzt macht Thomas Korell kurz Sponsorenpflege und dann hören wir uns wieder mit Knackern und Kratzen. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Johannes Geis hat aufs Tor geschossen in Darmstadt. Eine Sensation wird es dadurch, dass Johannes Geis nicht etwa nahe der Mittellinie stand, sondern im Strafraum. Deine Erziehungsversuche.
Meine Erziehungsversuche fruchten, ja. Ja, ist ganz spannend, weil er zwischendrin, also wenn man die Elfmeter rausnimmt, dann hat er am Stück 160 Mal nur von außerhalb geschossen. Das letzte Mal, dass er innerhalb geschossen hat, war für Schalke in der Europa League. Das war 2017. Da hat er einen Freistoß nach einem Rückpass innerhalb des Strafraums in die Mauer gehauen und den Nachschuss auch gegen einen Verteidiger gebolzt. Und ansonsten war das jetzt das erste Mal nach 160 Versuchen in Folge, dass er mal von innerhalb geschossen hat. Aber es war auch so, ne? Freistoß in die Mauer, Nachschuss dann.
Egal, 160 Versuche. Eine Legende des Spiels.
Wann war das? Kann ich mich gar nicht daran erinnern.
Das war im Spiel jetzt. Das war, als er so an der Strafraumkante der Freistoß war und der halt dann in die Mauer geht und dann prallt der Ball in den Strafraum und er läuft raus und jagt ihn halt in üblicher Manier weit drüber.
Also, aber das ist doch schon wieder... Ich Ketzerei.
Kann mich nur erinnern, dass er mal hinter der Mauer gelegen ist.
Das war später, ja. Also der Freistoß und der Nachschuss waren in der 65.
Ah, da habe ich mir gerade die Brille geputzt, die wieder angelaufen war.
Wegen der Maske.
Wegen der Maske, ja.
Da gibt es immer noch keine Lösung, oder? Für Brillen.
Furchtbar, ganz schlimm. Ich habe es mit Kontaktlinse probiert, das haut aber auch nicht hin. Und jetzt wieder mit Brille und Maske.
Beschlägt die Kontaktlinse auch?
Nee, das nicht, aber ich sehe da irgendwie nichts.
Okay.
Gleitsicht-Kontaktlinsen probiere ich gerade aus. Aber ich kann dann zwar in die Ferne sehen, aber ich sehe das nahe nicht mehr. Was dann beim Schreiben auch wieder schwierig ist.
Ja, oder wurscht.
Alt werden ist kein Spaß, ich sag's euch.
Ja, das ist richtig. Wir dürfen heute nicht so viel kichern. Es wurde uns vorgeworfen, stimmt, dass wir beim letzten Mal zu viel gekichert haben. Das tut uns sehr leid, dass wir manchmal Freude am Leben haben.
Ja, dass wir Spaß haben. Ja. Aber heute dürfen wir ja Spaß haben, weil der Club hat ja gewonnen.
Der Club hat gewonnen. Und wie? Aber vorher noch was Unspektakuläres. Hanno Behrens, habe ich das richtig mitbekommen, ist Zweitliga-Rekordspieler des ersten FC Nürnberg.
Seit wann liest du die NZ?
Stand das in der NZ? Das habe ich... Oh. Bestimmt nicht.
Das war meine Kolumne letzte Woche.
Echt?
Ja.
Oh Mist. Das ist die Kolumne und ich, das ist irgendwie. Ich musste ja stattdessen in den Nürnberger Nachrichten eine Fanclub-Umfrage, eine sehr schöne, lesen. Aber naja.
Ich wollte heute früh Zeitung lesen und konnte nicht, weil der Briefkasten zugefroren war. Das heißt, ich konnte die NZ nicht rausholen.
Du hast die NZ abonniert?
Ja. Ja.
Aber ist ja alles eins.
Deshalb. Ist ja eh alles eins. Wer mich bezahlt, ist auch egal.
Ja, das stimmt. Du wirst jetzt neuerdings auch für diesen Podcast bezahlt. Das ist, ja. Das ist das nächste Level. Nicht ganz so gut wie der Uli und ich, aber ich finde, das ist auch vollkommen angemessen, dass wir mehr Kohle kriegen.
Ja, der Clown kriegt halt ein bisschen weniger.
Ja. Hallo Behrens, hat euch das nicht verwundert, dass es nicht mehr Menschen gibt, die häufiger Zweitliga-Fußball mit dem 1. FC Nürnberg gespielt haben? Hast du wahrscheinlich hast du deiner Verwunderung Ausdruck verliehen in der Kolumne, die ich mir aufgehoben habe für...
Ja, für kalte Jahreszeit, mal, wenn man es gemütlich macht.
Ja.
Ich war auch überrascht, ich hätte eigentlich auch mehr so 80er-Jahre-Helden erwartet. Aber es ist
ja, Dieter Nüssing hätte es doch eigentlich sein müssen.
Dieter Nüssing hat, kann ich dir sagen, 109.
Relativ abgeschlagen. Wie viel hat Hanno Behrens?
147 jetzt.
147,
Wahnsinn. 146 war Norbert Eder.
Mhm.
Und dahinter kommen dann Jogi Lieberwirt und Peter Stocker mit je 131, gefolgt von Slobodan Petrovic mit 119, Hans Walitzer 118 und dann kommt Armin Störzenhofegger, hätte man auch nicht gedacht, 113.
Mhm.
Und dann die Nuss, Jasch Majkowski und ein Ulrich Pechtold mit je 109.
Ulrich Pechtold?
Ja, musste ich auch googeln, muss ich gestehen. Hat mir
nicht gesagt, nicht verwandt und verschwägert mit Peter...
Perchtold.
Ah, ja, dann ist er auf jeden Fall nicht verwandt. Oder? Wie viele Zweitligaspiele hat in der 1. FC Nürnberg insgesamt absolviert? Uli, hast du ja bestimmt auch. Und wie viele davon hat Dieter Brake live gesehen? Das wäre auch nochmal der Bonus.
658.
Mehr als Hanno Behrens bestritten hat auf jeden Fall.
Ja, Dieter Brake ist der Rekord-Zweitliga-Berichterstatter beim 1. FC Nürnberg. Das kann man, und wahrscheinlich auch Erstliga-Berichterstatter und alles. Was das, ja, okay. Fußball. Der erste Sieg 2021. Ich höre mich tatsächlich immer so ein bisschen hallen. Ich hoffe, dass das dann bei der Aufnahme nicht mehr zu hören ist. Wenn nicht, dann müssen die Leute jetzt damit klarkommen, dass sie mich doppelt hören. Der erste Sieg 2021 und er kam wie zustande? Sehr kurios auf jeden Fall. War das so zu erwarten, wenn man sich die Zahlen anschaut, Flo? Im Nachhinein.
Im Nachhinein?
Kann man diesen Sieg erklären anhand der Zahlen?
Den Sieg kann man vielleicht sogar tatsächlich so ein bisschen erklären.
Das glaube ich nicht.
Doch, weil man kann halt nicht erklären, warum Darmstadt außer dem Elfmeter kein Tor schießt. Weil die Chancen natürlich bei Darmstadt jenseits des Elfmeters, und über den werden wir sicherlich auch noch reden, die hatten ja wirklich große Chancen. Also ich denke da an Honsack und Schnellhardt mit Doppelchance oder auch an Clemens, der da durch ist, relativ früh, und dann rettet da Martinia. Sie hatten relativ viele Chancen, müssen eigentlich auch, also ich weiß, jetzt kommt wieder Expected Goals, du hattest ja so einen Kumpel, der die ganz furchtbar findet, deshalb nur für den. Von den Expected Goals her muss man auch sagen, also auch ohne Elfmeter und selbst wenn man die Doppelchancen noch abzieht, kommt man trotzdem noch drauf, dass Darmstadt eigentlich so ungefähr 1,78 Expected Goals hatte und also hätte schon mal treffen müssen, auch, aber hat's halt nicht, ne? Und das ist dann eben auch Fußball, das passiert halt auch mal. Und es ist so ein bisschen, komisch, weil Darmstadt ja, also ich habe in der Pause einem Kumpel, dem Andi, der unbedingt will, dass ich ihn mal erwähne und der auch immer
Teil
meines Gehalts für diesen Podcast will, weil ich angeblich Ideen klaue von ihm. dem habe ich in der Pause schon geschrieben, also normalerweise verliert der Club das, aber es ist Darmstadt und die finden halt immer wieder kreative Möglichkeiten in dieser Saison ein Spiel zu verkacken, das haben sie dann auch.
Du hast es sogar getwittert, oder?
Ja, ich habe den Beweis auch getwittert.
Ja.
Und das ist, manchmal hast du so Saisons, wo halt einfach alles komisch läuft, und bei Darmstadt ist das jetzt eben so, ich meine, die haben in der Vorwoche ja in der 97. ein Gegentor gekriegt, jetzt köpfen sie sich das Ding in der 92. selber rein. Manchmal ist halt, ja, der große Philosoph Andi Brehme hat es mit hast du Scheiße am Fuß beschrieben. Ich denke, das passt auch.
Aber es war ja der Kopf.
Ja.
Das wollen wir jetzt nicht noch näher ausführen, aber Darmstadt 98 erlebt also eine Clubsaison. Kann man das so sagen? Ja. Ja, dieser Honsack war spannend. Ich habe den natürlich wieder das erste Mal bewusst spielen sehen. Er hat durchaus Geschwindigkeitsdefizite in der Club-Defensive offensichtlich gemacht. Der muss in die Bundesliga. Nee. Oder zum Club.
Oder zum Club, ja. Gehobenes Zweitliganiveau hat er schon.
Naja.
Also er hat halt, du hast es aber richtig beschrieben, er hat halt genau das, was dem Club wehtut, nämlich Geschwindigkeit auf den Flügeln. Und ich meine, das Spiel war ja auch eigentlich, also das Darmstädter Spiel ist ja auch so ein bisschen darauf ausgelegt, dass du mit Melem und Schnellhardt, wenn Tobias Kempe jetzt eben dann doch ausgefallen ist, was mich sehr geärgert hat, nachdem ich ihn porträtiert hatte, aber die Deadline war halt vor seiner Verletzung. Ja, und dementsprechend, die zwei spielen ja so schon diese Schnittstellen in dem 4-1-4-1, so Schnittstellenbälle zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger oder auf die Flügel. Und dann laufen Honsack und Clemens oder manchmal ist es auch Skarke, der da draußen spielt. Die laufen dann drauf und kriegen dann so ihre Chancen. Und wenn du dann Verteidiger hast, also gerade auf rechts, die halt kein Tempo mitbringen, wird's oft schwierig.
Wen meinst du da jetzt? Mit den Verteidigern auf rechts, die kein Tempo mitbringen?
Das Schöne ist, da muss ich niemanden meinen, weil da kann jeder gemeint sein.
Uli.
Ja.
Wie hat dir denn der erste FC Nürnberg in der ersten Halbzeit? Du warst in Darmstadt. Wie hat er dir gefallen?
Ich war in Darmstadt. Ja, es war, man hat ja danach gesagt, man hat so ein bisschen an die zweite Halbzeit von Sandhausen angeknüpft, zumindest was so das Zweikampfverhalten und die Bissigkeit betrifft. Das fand ich schon irgendwie bemerkenswert, dass sie versucht haben, also sie haben das ja irgendwie ignoriert, dass ihre drei besten Torschützen einfach mal nicht da waren und haben trotzdem so gespielt, als wenn sie die hätten. Also man hat schon mit versucht, Darmstadt früh zu stören mit hohem Pressing und ist relativ couragiert zur Weige gegangen, ohne sich jetzt natürlich da die großen Chancen zu erspielen. Also fußballerisch war es trotzdem natürlich wenig ansehnlich, aber den Willen wollte ich der Mannschaft jetzt schon nicht absprechen.
Natürlich ist auch gut, so weit ist es schon gekommen. Das ist, ja.
Naja, dass das jetzt nicht von einer Woche auf die andere geht, ist auch klar, aber es war zumindest ein gewisser Zug dahinter und der Wille war zu sehen und eine gewisse Aggressivität war zu sehen. Und ich fand, dass Darmstadt auch defensiv überraschend geschwommen ist phasenweise. Also die haben ja da hinten auch die Bälle kreuz und quer geschlagen. Das war alles andere als souverän. Also ich habe in der Halbzeit habe ich noch gesagt, wenn man heute einen Scheffler vielleicht dabei hätte und einen Hack, ginge was. Das war so mein Eindruck zur Halbzeit.
Mhm. Es war mutig, oder Flo?
Ja, es war mutig. Es war ja auch, sagen wir mal, von der Aufstellung her durchaus überraschend, dass man eben, oder von der Grundformation her, dass man eben dann im 4-4-2 mit Raute oder mit Drachenviereck, damit meine Frau zufrieden ist.
Was ist denn ein Drachenviereck?
Bei einer Raute, das ist ein Viereck, wo die Seiten gleich lang sind, aber es war ja nicht, die waren ja nicht so, dass Kraus und Nürnberger gleich weit weg von Möller-Deli und Geis standen, sondern ein bisschen weiter vor Geis, aber noch weiter weg von Möller-Deli und dann ist es keine Raute mehr, sondern ein Drachenviereck. Das habe ich auch erst gelernt. Raute sagen.
Gibt's das keine Erfindung von dir, dieses Drachenviereck?
Wenn, dann ist es eine Erfindung von meiner Frau, die mich ordentlich damit verarscht hat.
Okay.
Das ist aber cool, das ist etwas Game of Thrones-mäßiges.
Ja, das Drachenviereck. Club spielt im Drachenviereck. Wenn du das gewusst hättest, Uli, dann wäre es in der Überschrift wahrscheinlich.
Klaus, die Mutter der Drachen. Cool.
Ja, der Klaus kam ja dann eher mit dem Hund und mit dem Baum, aber das vielleicht zu anderer Stelle. Nee, aber dadurch, dass du, wenn du mit dieser Raute spielst, hast du natürlich drei Leute vorne drin, die relativ schnell viel aggressiv pressen können und Dovedan, Möller-Deli und Borkowski sind halt auch Spieler, die pressen können. Und da hatte dann Darmstadt tatsächlich auch Probleme mit. Das hat Robert Klaus dann halt, denke ich, schon auch in der Analyse vorher gesehen, dass sie da immer dann Probleme haben, wenn sie viel gepresst werden. Und dann ist es halt auch, kommt halt auch noch das dazu, ne, was der Uli gesagt hat, die schwimmen hinten ganz gern. Das ist aber so ein Problem, das Markus-Anfang-Mannschaften halt oft haben, dass die offensiv ordentlich Zug haben, aber dann hinten raus schon immer Probleme haben. Also war oft Spektakel bei Markus Anfang, egal wo er Trainer war. Und das ist jetzt auch wieder so. Also von daher, die Herangehensweise war stark, dass man aufs Pressing gegangen ist, dass man früh Angriffspressing gespielt hat. Die Umsetzung war dann offensiv durchaus in Ordnung, defensiv halt nicht so.
Oft wird nur die konvexe Form des Deltoids als Drachenviereck bezeichnet und die konkave Form als Pfeilviereck oder Windvogelviereck. Wollte ich noch kurz...
Wieder was gelernt.
Ja. Meine Google-Recherche, die mich straight zu Wikipedia geführt hat. Robert Klaus, hat es euch überrascht, dass er so einen mutigen Ansatz gewählt hat, nachdem er in den letzten Wochen doch etwas in die Kritik geraten ist? Hatte ihn letzte Woche im Interview, da klang er noch sehr gelassen, hat versucht, sein Tun zu erklären, ist ihm, finde ich, einigermaßen gelungen, obwohl ich viel wegkürzen musste. Unter anderem, dass er der Mannschaft eine Kaffeemaschine kaufen musste, wegen seiner roten Karte, war die Reuebezeugung der Kauf einer Kaffeemaschine, der jetzt in der Kabine steht. Die er aber während des Interviews nicht nutzen konnte, weil der Wasserbehälter leer war. So viel dazu noch. Aber also füllt die Wasserbehälter auf, wenn ihr den Kaffee aus dieser Maschine holt, liebe Clubspieler. Sonst Trainer böse. Also überraschend, der mutige Ansatz oder einfach nur normal?
Er hatte es ja in der Pressekonferenz relativ deutlich angekündigt, hat ja explizit auch auf das Hinspiel verwiesen, wo er ehrlich eingeräumt hat, es war der falsche Ansatz damals, so reaktiv zu sein und sich da dem Gegner anpassen zu wollen, und hat ja schon gesagt, dass man möchte mal halt selber viel mehr das Spiel bestimmen und auch aggressiver zur Wege gehen, und das hat er dann auch umgesetzt. Also es war im Prinzip das, was er angekündigt hatte. Es wird natürlich immer viel angekündigt, ob das dann auch wirklich immer so eintrifft, sei mal dahingestellt, aber in dem Fall hat er Wort gehalten.
Und der erste richtig gelungene Angriff hat dann gleich zum 1-0 geführt. Fabian Schleusener hat seinen eigenen Legendenstatus zerstört in Nürnberg. Hättet ihr dieses Tor geschossen an seiner Stelle oder doch versucht, den noch irgendwie neben den Pfosten zu setzen, um auf immer und ewig bei diesem Ingolstadt-Tor zu bleiben?
Nochmal auf Dovid angelegt, damit der...
Das wäre also doch wieder alles falsch gemacht. Ein schöner Angriff, Tim Handwerker mit einer guten Hereingabe, Darmstadt verteidigt ein bisschen...
Ich würde sagen, mit der guten Hereingabe.
Mit der guten Hereingabe. Darmstadt verteidigt so ein bisschen, klubesk. Und Dovid dann auch, schöner Laufweg.
Macht er gut, finde ich, nimmt er gut mit, war dann auch ordentlich pariert. Und dann ein bisschen Glück, dass der Ball halt zum Herrn Schleusener rollt, der dann jetzt nur noch über die Linie drücken muss. Aber war ein schöner Angriff. Es gab ja vorher trotzdem noch so zwei Chancen, die man durchaus nennen kann. Der Kopfball von Tom Kraus, da kann man auch mehr draus machen. Und gleich am Anfang war ja Dovid dann auch schon mal relativ frei zum Schuss und bringt dann halt nur so ein Schüsschen in die Arme des Torwarts zustande.
Ja, stimmt.
Aber das war es dann auch schon. Also viel mehr muss man auch nicht erwähnen.
Die Aktion, wo Olli Sorg Messi-esk durch alle durchdribbelt und ich weiß nicht, wer dann abschließt. Ja, gut,
und auf Nürnberger schließt dann ab, aus relativ spitzen Winkel, aber dann leicht abgefälschter Ball noch, war jetzt nicht wirklich gefährlich.
Ja. Aber war schön. Das Dribbling war schön.
Ja, das stimmt, ja.
Durchaus.
Irgendjemand hat geschrieben, wie Maradona in seinen letzten Tagen oder so ähnlich.
In seinen letzten Tagen ist...
Oder in den späten Jahren.
Aber Oliver Sorg war okay, oder? Musste früh rein, nach einer halben Stunde für...
Hat auch gleich meinen Beinschuss gekriegt, in ein paar Minuten.
Ja, es ist halt, jetzt sind wir wieder bei den Tempodefiziten. Ich meine, diese...
Ja, ich sag ja auch, habe ich gesagt okay oder habe ich gesagt hervorragend? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber okay war das doch.
Ja, also ich meine, ich guck dann halt schon ein bisschen auf die Zahlen und dann steht da bei mir ein Zweikampf von 6 Zweikämpfen gegen den Ball gewonnen und einer von 4 mit Ball am Fuß und keiner von 2 um den freien Ball. Ja, das ist dann halt, klar, das ist dann immer Bewertungssache, das ist völlig klar. Also ich habe gestern auch festgestellt, dass die Passdaten zwischen Opta und Y-Scout komplett durcheinander fliegen, weil Martin ja einmal irgendwie 75% Passquote und das andere mal 48% hat. Aber nee, es ist Sorg, ja, er ist halt... hat ja auch ewig lang nicht gespielt. Also von daher, das kommt ja schon auch dazu.
Also ich gucke ja demonstrativ keine Zahlen an und hatte aber auch das Gefühl, dass er mir auf seiner Abwehrseite manchmal etwas gefehlt hat. Also da musste Mühl dann wirklich ein paar Mal auch rausrücken, wo er dann auch nicht gut ausgeschaut hat, weil einfach der Rechtsverteidiger, keine Ahnung, wo er da war. Also auf jeden Fall nicht dort, wo er hingehört.
Also es war ja, der hat ein, so, einmal in einer so Szene, ja, in einer Szene landet der Mühl deshalb dann auf so einer Insel. Also da ist er dann gegen zwei plötzlich irgendwo im Raum und verteidigt es dann natürlich auch nicht gut, das stimmt, aber.
Aber mit okay, also ich habe eine 4 gegeben, um gleich mal wieder die Notendebatte, die hat jetzt jemand vermisst hat kürzlich, die
Notenkonferenz. Hat als Lehrerkonferenz.
Ich wollte erstmal 8. Februar 2021 versucht, Oliver Sorg zu loben und ist nur so halb gut gegangen. Noten, was hat denn Dove dann für eine Note bekommen? Das ist ja auch ein bisschen so unser Dauerbrenner jetzt, wo Sapreet Singh wieder in München Champions League spielt. Oder so.
Die beste ist seit langem.
Keine Ahnung, das hätten wir. Ich google gleich mal.
Ja.
Aber jetzt hat er die Schweinenummer, ne? Die 31 hat er gekriegt.
Mhm. Grüße.
An Schweine oder an
Sapreet? An alle, die sich angesprochen fühlen und es mit dem FC Bayern halten, haben wir ja auch sehr viele Hörerinnen hier. Also Dovedan hat eine Note bekommen oder was?
Ja, eine 3.
Drei?
Beste seit langem.
Mhm. Ja, hat bei allen Notengebenden eine 3 gekriegt. Also auch von mir, auch vom Kicker, auch von der Bild.
Ich habe mal geschwankt, ob es mir für eine 2,5 reicht, aber da ist dann halt trotzdem diese Eingangschance, wo halt wieder echt dann sehr harmlos abschließt. Das Tor macht er dann ja auch nicht selber, man macht es dann nicht schlecht, aber für eine 3 ist schon in Ordnung.
Er hat das Vertrauen gerechtfertigt. Darum, das hat Robert Klaus ja auch letzte Woche
gesagt. Also er war auf jeden Fall weitaus agiler und besser ins Spiel eingebunden und auch irgendwie griffiger als in den letzten Wochen, das muss man schon sagen.
War bei dir dann der Beste, ne? Zusammen
mit Müller-Deli hat auch eine 3. Ne?
Ja.
So schlechte Noten nach diesem grandiosen Sieg. Was ist los, Uli?
Ja, Rapp hat eine 2.
Rapp hat eine 2. das ist... Gemein.
Ja, jetzt haben wir wieder blöd gekichert.
Ja.
Okay. Ja.
Reißt euch zusammen.
Ja, aber der ist ja auch interessant, man. Kicker wählt ja immer einen Spieler des Spiels und der Spieler des Spiels in diesem Spiel ist Tim Handwerker beim Kicker. Mit einer 3. Hm.
Also, Tim Handwerker?
Ja.
Warum denn das?
Er löste seine defensiven Aufgaben ordentlich, klärte den Schuss von Dursun von der Linie und bereitete das 1:0 vor.
Aber
reicht heutzutage schon, Spieler gespielt zu werden.
Gefällt mir in seiner Absurdität schon wieder sehr gut, dass Tim Handwerker und nicht Enrico Valentini zum Beispiel Spieler des Spiels geworden ist. Borkowski, dessen Nachname mir gerade nicht einfällt, Vorname mir gerade nicht einfällt. Wie
fand ich den?
Denno,
ja. Ja, meine nächste Kolumne geht übrigens über die Spitznamen von Fußballern, was ja inflationär geworden ist. Und ich weiß nicht, warum Borkowski jetzt nicht Borko, sondern Denno heißt. Also ich muss da mal recherchieren.
Vielleicht ist das Fränkisch für den japanischen Kaiser.
Müsste der in Nürnberg nicht Denny heißen? Das ist doch auch immer etwas, über das sich die empören, die sich gerne empören, dass die alle nur noch Geisi, Schleusi und Krausi. Mühli heißen, aber naja. Also, wie war da denn?
Du heißt ja auch Fadi.
Ja. Ich bin da der Trendsetter. Ich hieß schon so, bevor es cool geworden ist.
Wie hat deine Mutter zu dir gesagt, wenn sie dann dich irgendwie verniedlichen wollte? Fador.
Die wollte das nie verniedlichen. Dafür habe ich nie Anlass gegeben.
Hast du einen zweiten Vornamen, mit dem man dich dann rufen kann, wenn man sauer ist? Oder?
Ja, macht aber nur der Kollege Sebastian Böhm, der den unglücklicherweise irgendwann mal rausgefunden hat. Und deshalb, ja. Also wie war denn jetzt Borkowski? Denno.
Naja, bevor der Master of Zahlen kommt und alles wieder zerstört, was ich sage, würde ich mal von meinem Bauchgefühl her sagen, bemüht, aber noch etwas überfordert. Also er hatte jetzt keine großen Szenen. Manchmal im Zweikampf halt noch ein bisschen naiv. Da war mal so eine Szene, wo er mit dem Rücken zum Gegner steht, sich da den Ball vielleicht dann abnehmen lässt. Aber erstes Spiel von Anfang an, 19 Jahre, also Gottes Willen, war okay.
Hast du ihm einen Fünfer gegeben? Oder?
Nee, 4,5. Mhm. Da bin ich dann schon gnädig.
Schön. Das zeichnet dich aus. Also den Zahlen.
Den Bonus hat er. Nee, er war bemüht, war läuferisch engagiert, aber war jetzt noch kein wirklicher Faktor für die Offensivbemühungen, das muss man schon klar sagen. Wobei man das wahrscheinlich auch nicht erwarten konnte.
So, und jetzt die konkrete Sicht der Dinge.
Die konkrete Sicht der Dinge ist ungefähr, deckt sich ungefähr.
Ha! Ha!
Du driftest ab in die Zahlenwelt, Uli.
Ja, wenn der Ball nicht am Fuß war, waren die Zweikämpfe ein bisschen schwierig. Wenn der Ball am Fuß war, war es ordentlich meistens. Ja, und ansonsten hat er es ja eigentlich, er war halt noch nicht so eingebunden. Er war aber natürlich auch vor allem fürs Pressing zuständig. Das hat er gut gemacht, fand ich. Also da merkt man schon auch die RB-Schule, dass halt einfach das, was man hartes Anlaufen.
RB-Fabrik.
RB-Fabrik.
Kann ich da jetzt nicht jede Woche drauf hinweisen, das bald rausgeschmissen hier.
Ja. Also das macht er gut. Das kann man. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum er sich dann für ihn am Anfang entschieden hat und nicht für Fabian Schleu, sondern von Beginn an, weil er halt einfach ein bisschen härter anläuft und ja. Von daher, ich denke, da man sieht schon das Potenzial, aber es ist natürlich trotzdem, wie der Uli sagt, erstes Pflichtspiel von Beginn an bei den Profis. Da kann noch nicht alles so wahnsinnig funktionieren. Und er hat natürlich nie die Chancen, so sein Tempo auszuspielen, weil er eigentlich nie in die Bewegung kam, dass mal Konter kam oder so, oder dass er schnell auf den Ball drauflaufen konnte.
Nicht so wirklich funktioniert hat dann nach der Führung auch mal wieder das Spiel des ersten FC Nürnberg. War auch wieder typisch, Führung ist da und man zieht sich zurück und ist bestraft worden. Von wem eigentlich? Vom Video Assistant Referee, vom Schiedsrichter himself. Es gab einen Elfmeter nach 88 Minuten und Rot für Sorg. War es denn ein Elfmeter, um die Frage, die einfachste Frage mal gleich zu klären?
Nö.
Also, nein.
Ich habe mir die Szene wirklich in allen möglichen Perspektiven, die irgendwie erhältlich waren, nochmal angesehen. Also ich sehe da kein Handspiel. Der Ball geht ihm, er hat die Arme angelegt am Körper, dreht sich so in den Schuss rein und es geht für mich obere linke Brustseite.
Genau so, glaube ich. Das ist der Fachbegriff.
Ja, genau. Und er hat ja eine breite Brust, der Olli Sorg. Also da hat man ja auch durchaus Fläche, die man treffen kann. Und da hat er gut hingetroffen. Aber halt keine Hand.
Flo?
Also ja, ich bin auch der Meinung, es ist kein Elfmeter.
Colinas Erben, die sich erstaunlicherweise...
Sagen ja auch irgendwie, ja...
Könnte
kann,
schon.
Ja, also aber ob es jetzt der Musculus pectoralis major ist oder nicht, das kann man natürlich nicht abschließend bewerten. Weil
Lateinisch für obere linke Brusthälfte. Ne?
Ja, größerer Brustmuskel, vorderer Brustmuskel. Einmal Latein pro Folge muss sein. Also ich finde, ich würde dem Schiedsrichter den Vorwurf machen, weil der ist ja derjenige, der dann entschieden hat und die Videoassistentin darf ja dann nur eingreifen, wenn klar und eindeutig belegt ist, dass es eine Fehlentscheidung ist. Und das gibt für mich das Video auch nicht unbedingt her, weil egal, du hast halt nur auch sowas, ne? Du hast nur zwei Kameras, die es zeigen. In der Bundesliga hättest du wahrscheinlich 10. Und deshalb, du siehst es halt nicht eindeutig klar. Ich neige auch dazu zu sagen, es ist kein Handspiel, aber wenn, dann muss es der Schiedsrichter am Platz sehen. Und nicht die Videoassistentin, die sich dann zwar 10-mal angucken kann, aber halt Beweise finden muss, dass es klar nicht die Hand war. Und das ist wahrscheinlich aufgrund der Bilder und aufgrund der Bildqualität und der Einstellungen halt nicht so einfach möglich. Trotzdem ist es für mich eine Fehlentscheidung.
Ja, aber tatsächlich ist nicht... Ja, bitte, Uli.
Flo Zenger, der Bibi-Versteher.
Ja. Ich wollte es gerade sagen, es haben also alle eingedroschen auf Bibiana Steinhaus, aber es müssen alle eindreschen auf Martin Thomsen.
Ja. Und wenn man sich dann jetzt zum Beispiel, was weiß ich, gestern den Elfmeter bei Fürth anguckt, dann ist das deutlich die größere Fehlentscheidung als das, was da passiert ist. Also weil da war zum Beispiel gar kein Kontakt da. Oder die Geschichte in der Bundesliga am Samstagnachmittag dann bei Stuttgart und Leverkusen. Ja. Also das sind für mich eindeutigere Dinge, wo man mehr Kritik üben kann als in der Situation, wo ich sage, es ist zwar eine Fehlentscheidung, aber ganz auflösen kann man es halt wahrscheinlich nicht. Und in der Bundesliga hat man 20 Kameras im Stadion und nicht nur 8.
Ja, dieser vierte Elfmeter, der war tatsächlich kurios. Möchte ich mal sehen, wie den der Kollege Gloser, wenn er wieder im Dienst ist, ab Mittwoch schön redet, dass es doch einer war. Aber das warten wir mal ab. Ja, Elfmeter, Tor, 1-1. Ich habe mich in die Küche verabschiedet, weil ich mir dieses Trauerspiel nicht mehr anschauen wollte weiterhin und habe mir einen Kaffee zubereitet und habe von dieser Position aus nur noch so ungefähr ein Drittel des Fernseher sehen können, aber natürlich hören. Und dann war plötzlich die Freude groß beim Sky-Kommentator, weil uns ein Ex-Fürther, das schneide ich raus, weil dem ersten FC Nürnberg ein Ex-Fürther dann doch noch den Sieg geschenkt habt. Wie habt ihr diese Situation erlebt? Wo wart ihr, als Rapp ins Tor geköpfelt hat?
Ich habe gerade wieder mal Brille geputzt. Mhm. Und also habe dann bloß gedacht, was macht der denn da? Und dann haben alle sehr gelacht. Also ich habe wirklich gelacht. Dass man ein paar böse Blicke angebracht hat auf der Tribüne in Darmstadt. Mhm. Die Kollegen fanden das nicht so lustig, die lokalen Kollegen. Und da gab es auch einen Aufsichtsrat, der also das permanent während des ganzen Spiels da oben rumgerannt ist und gebrüllt hat wie ein Wahnsinniger. Der hat dann auch mal ganz böse rübergeschaut, aber ich fand es nur lustig.
Einer von Darmstadt, nicht vom FC?
Ja, nee, von Darmstadt, ja. Das, ach so. Also da ist Dr. Thomas Gretlein wirklich ein, soll man sagen?
Sitzplatz.
Besonnener, ja. Zurückhaltender Kommentator des Spiels. Ja, ja, ich habe...
Nein, war sehr kurios.
Also, ja, ich habe es überhaupt nicht kapiert im ersten Moment. Ich habe gedacht, was ist jetzt da passiert? Und dann habe ich auch so laut gelacht, dass meine Kinder aus dem Wohnzimmer hochgekommen sind und dann mitgucken wollten. Und meine Tochter hat nicht kapiert, warum das jetzt gut ist, wenn der Blaue ein Tor schießt.
Mhm. Habe ich hier dann ganz vielen so.
Ja,
ja. Also, ja, schön. Schön. Also ein großartiges Ende dieses Nachmittags hätte das sein können. Es gibt ein wunderbares Bild, das du mir gestern Abend noch geschickt hast, Flo. Da sieht man die betröppelten Darmstädter im Vordergrund. Im Hintergrund sieht man die Club-Ersatzbank bzw. Ersatztribüne, wie das ja derzeit so ist, jubeln. Und mittendrin noch Matthias Brehm, den Mannschaftsarzt, der es anscheinend immer noch nicht ganz verstanden hat, der einfach nur da sitzt und wirkt, als hätte er gar nichts mitbekommen oder eben schon abgeschlossen mit diesem ersten FC Nürnberg. Oder er hat schon geahnt, dass da nochmal was kommt.
Was war denn Robert Klaus hat es auch gesagt, Entschuldigung. Er hat selber gesagt, er war sich im ersten Moment auch nicht ganz schlüssig, was da jetzt gerade passiert ist. Und haben erstmal zu irgendwelchen Linienrichtern geschaut, ob da jetzt wieder irgendwas noch überprüft wird oder ob es vielleicht abseits war oder keine Ahnung. Was natürlich in dem Fall nicht möglich ist, aber er war auch etwas irritiert und konnte sich das Ganze auch nicht so richtig erklären zuerst.
Was war denn der Expected Goals-Wert von diesem Schussversuch von Marcel Schuhen, Flo?
Null, weil er den Ball nicht trifft.
Ach, da wird dann nichts.
Dann bräuchte man dann die Modellierung des Expected Threat, aber da so weit sind wir noch nicht. Weil wenn er den trifft, wird's gefährlich, aber er trifft ihn ja nicht. Und ohne Schuss kann ich keinen Expected Goals Wert angeben. Das ist genauso wie mit dem Eigentor, das hat auch keinen Expected Goals Wert, weil das ist ja kein Schuss.
Das hat so viele Schwächen, dieses System.
Du hast völlig recht, es ist das Beste vieler schlechten Modelle.
Ja,
und wir werden in 10 Jahren auch denken, was ist denn das für ein unausgegorenes Modell?
Ja, oh Mann. Und wir bezahlen dem Zenger Geld dafür, dass er uns davon erzählt. Naja, großartig auf jeden Fall. Marcel Schuhen ist mit nach vorne gegangen bei einem Eckball, war das? Oder
ja.
Freistoß, Eckball? Und wie konnte denn das sein, dass der dann da vollkommen frei am 5-Meter-Raum zum Schuss hätte kommen können? Uli, hast du da, wer war schuld?
Wer ist denn für ein Torwart zugeteilt bei solchen Situationen? Gute Frage. Na, ich glaube, das war dann halt so kollektives Chaos am Schluss noch. Also die haben noch alles nach vorne geworfen, Klub hat versucht zu verteidigen und dann taucht da plötzlich der Torwart auf. Ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass der dann da ein bisschen für Verwirrung sorgt. Und da plötzlich an den Ball kommt, oder in dem Fall Gott sei Dank nicht an den Ball kommt. Aber das dann noch irgendwie taktisch aufzudröseln, ist, glaube ich, schwierig. Das ist dann Anarchie.
Ja, Flo?
Ja, naja, er steht ja vor Martinia, bedrängt den so ein bisschen, und dann ist es, naja, sie haben ihn eigentlich verloren, weil Margreiter zurück auf die Linie rennt und nicht zum Mann hin, weil er dann die Linie abblockt. Und von daher, ja, also alles ein bisschen konfus am ehesten. Ja, naja, wahrscheinlich der Torwart, also Martinia schubst ihn so ein bisschen weg. Und dadurch steht er dann frei, wenn Martinia bei ihm bleibt. Naja gut, wenn er dann hochspringt im Duell, da hat er ja auch zweimal Probleme gehabt. Von daher wahrscheinlich sogar besser so.
Christian Martinia, den haben wir ja noch vergessen. 4,5 hat er wo bekommen, beim Uli? Mhm. Weil?
Also ich hatte ihn bis zu der Szene vor dem Strafstoß, habe ich so mit mir überlegt, 2 oder 2,5. Also fand es auch durchaus erfreulich, dass man immer wieder nach den letzten Spielen eine gute Note geben kann. Ich freue mich immer, wenn jemand gut spielt. Ich mag den Chris Martin ja auch. Ja, und dann kam halt die Szene, wo er den Ball leider wieder entgleiten lässt und daraus der Elfmeter resultiert. Und dann, ja, dann ist immer die Frage, wie bewertet man sowas? Also er hat bis dahin ein gutes Spiel gemacht, hat 2, 3 gute Paraden gehabt, war gut im Spiel. Habe mich dann für die 4,5 entschieden. Im Kicker hat er eine 4 gekriegt, wäre jetzt auch okay gewesen, aber besser dann halt wahrscheinlich nicht mehr mit so einer Szene. Ich habe gestern mit ihm noch telefoniert, hat es aber auch selber so durchaus gesehen, dass er sagt, er hat da einfach die falsche Entscheidung getroffen, wieder mal, leider. Das ist dann wahrscheinlich wirklich so, dass man in der Situation dann vielleicht als Torhüter auch zu viel will. Gerade weil man ein gutes Spiel bis dahin gemacht hat und denkt sich so, den pflücke ich mir jetzt auch noch runter, und dann passiert sowas. Er sagt, im Nachhinein hätte er den Ball halt einfach wegfausten müssen und aus der Gefahrenzone bringen.
Wobei das bei ihm ja auch nicht immer so super funktioniert, wenn man sich an letzte Woche erinnert. Aber naja. Flo, was hättest du? Oder hast du eine Note verteilt?
Ich hab eine 4 gegeben.
Echt?
Hab da dann auch Diskussionen schon in der Kommentarspalte bei Clubfans United führen müssen, dass das doch zu gut sei.
Die Menschen also wollen ein Opfer sehen. Ne?
Ja, also ich hab's bewertet mit Dr. Christian und Mr. Martinia, starke Paraden gegen Honsack und Clemens, katastrophaler Fehler vorm Elfmeter, und dann kommt es halt für mich, kommt dann halt der Vierer raus, da kann man sicherlich 4,5 sagen, je nachdem. Die statistischen Aggregatoren sehen es ein bisschen besser, weil die den Fehler nicht dem Tor zuordnen, und dann wird es automatisch ein bisschen besser, weil ansonsten ist es, wenn er einen Fehler vorm Tor macht, dann zählt es als, dann fällt er runter, aber hat er nicht. Deshalb war der jetzt zum Beispiel, also bei SofaScore, das ist der für Comunio auch die Noten, wo die daherkommen, und die Punkte, die haben ihn zum Beispiel mit 7,7. Also das ist der beste Clubspieler gewesen.
Okay.
Vor Tim Handwerker mit 7,5.
Das ist gut. Na schön, also ja, Martinia wird weiter diskutiert werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen, wobei ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Was hat Christian Früchtl in irgendeinem FUPA-Text gesagt, oder hat er da was gesagt? Oder
ja, es wurde ihm wohl so ein bisschen in den Mund gelegt, so nach dem Motto, dass es war diese Geschichte mit Singh und Früchtl, die hier mit falschen Verlockungen hierher gelockt wurden. Und
ist aber kein Früchtl. Früchtl, also das ist aber kein Dingsartikel, kein FUPA-Artikel, sondern
der ist aus Merkur.
Und TZ, ja. Und man muss dann auch dahinter blicken, wie die Abläufe in München in den Medien sind. Das wird natürlich gezielt platziert von den Leuten, die Spieler ausgeliehen haben, damit auch ja nicht der Eindruck entsteht, da hat man in München einen Fehler gemacht. Also und wenn man sich den Artikel in der TZ dann mal genauer durchliest, da kommen einfach Sachen vor, die können nicht stimmen. Wie zum Beispiel, dass man gesagt hat, man spielt Ballbesitzfußball. Also jeder, der Robert Klaus oder die RB-Fabrik kennt, weiß, dass da kein Ballbesitzfußball gespielt wird, wenn man klassisch das spielt. Genauso sind es andere Sachen. Dann wird davon gesprochen, dass ja, Früchtl würde lieber kurz auf die Innenverteidiger abspielen, und das würde man in Nürnberg auch nicht machen. Martinia macht nichts anderes, er spielt auch kurz auf die Innenverteidiger ab. Es war einfach hint und vorn handwerklich, taktisch ein schlechter Artikel.
Als hätte ich ihn geschrieben.
Nee, weil du hättest vorher mich gefragt, und dann wäre das nicht passiert. Und da ist halt dann der Verdacht, liegt halt nahe, dass das eher so eine Abstimmung zwischen Bayern und der TZ war oder so, oder dass halt der Kollege von der TZ einfach ungeprüft übernommen hat, was der Kollege bei Bayern ihn gesteckt hat. Und dementsprechend, also ich fand den Artikel so hanebüchen an vielen Stellen, was das taktische Verständnis angeht, dass ich mich halt schon frage, ist das jetzt dann wirklich fehlendes Fußballverständnis oder ist es tatsächlich einfach
böser Wille?
Ja, genau. Also, und da gibt's ja immer so die Überlegung, ist es böse Absicht oder ist es Inkompetenz? Das muss man sich in diesen Tagen an vielen Stellen fragen, ist es böse Absicht oder Inkompetenz? Ja. Und man soll immer zum Zweifel des Menschen für Inkompetenz und nicht für böse Absicht entscheiden.
Bei mir ist es immer böse Absicht, aber das wissen eh alle. Ja, also Matenja wird bis ans Ende der Saison im Tor stehen.
Das weiß ich nicht mal. Oder weißt du da mehr?
Nee, ich weiß, wie immer. Aber ich gehe davon aus. Das ist meine Interpretation.
Ich habe die Diskussion im Zug nach Darmstadt mit Günter Koch, schönen Gruß an der Stelle, falls ihr zuhört, geführt, der ja auch ein großer Verfechter eines Torwartwechsels ist. Und habe dann auch gesagt, also das war vorm Spiel noch, mir wäre das jetzt zu früh. Also ich finde, er hat bislang eine stabile Saison gespielt, mit wenig Ausrutscher nach oben unten. Ein gutes Spiel, aber eigentlich kein richtig schlechtes. Bis Hannover natürlich und jetzt Sandhausen. Und ich finde, das muss man dem Torwart bei ihm zugestehen. Und ich finde immer schwierig, einen Torwart aus Leistungsgründen zu wechseln, weil das halt auch wirklich Risiken birgt. Also wenn Früchtl dann reinkommt und angenommen er patzt, dann hast du ein richtiges Problem. Dann hast du einen enteierten Stammtorwart und einen vielleicht nervösen Jungtorwart und das ist auch keine gute Mischung. Und zumal Früchtl, ich habe ihn selber zu wenig spielen sehen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob er wirklich die Mannschaft so verbessern würde vom Spielerischen her. Es ist vielleicht der bessere Fußballer, das mag sein. Aber es hat ja vielleicht auch Gründe gegeben, warum er sich in der Vorbereitung nicht gegen Matenja durchgesetzt hat.
Wir haben ja, Flo, letzte Woche den Torwartwechsel gefordert. Wollen wir zurückrudern?
Nee, ich würde nicht zurückrudern, aber das liegt, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, dass also aus mannschaftsarchitektonischen Gründen ist Christian Matenja vielleicht notwendig vom Torwartspiel und so weiter. Also das, was ich jetzt halt von ihm gesehen habe, würde ich eher zu Christian Früchtl neigen. Es ist allerdings, also ich finde halt, wenn man sich die Bilder mal anguckt, noch bevor der Elfmeter geschossen ist, aber die Entscheidung schon gefallen ist, wie Christian Matenja, der hat Tränen in den Augen. Und das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, muss man mal gucken, ob die psychische Belastung dann einfach doch ganz enorm ist. Also ich meine, das ist ja auch verständlich nach den ganzen Erfahrungen, die er jetzt gemacht hat. Er ist ja ständig abgestiegen und letztes Jahr dann in letzter Sekunde drin geblieben. Also das, was das natürlich auch mit dem Kopf von einem Spieler macht, also das ist natürlich dann auch die Frage, was machst du dann mit ihm, wenn du ihn dann auch noch auf die Bank setzt?
Ja, das ist tatsächlich kompliziert. Glücklicherweise nicht unser drängendstes Problem. Also von uns.
Wir müssen es eh nicht entscheiden.
Ja. Das beruhigt doch sehr. Ja, wird jetzt alles gut?
Trainer hat gesagt, es ist noch lange nicht alles gut, es war ein erster Schritt, gibt keinen Grund, in Euphorie zu verfallen, was man halt sagt nach solchen Spielen, das ist auch klar. Mhm. Aber es war, also ich glaube, schon ein enorm wichtiger Sieg, da brauchen wir jetzt nicht drum rumreden. Gerade jetzt vor dem nächsten Spiel gegen Pauli, das soll jetzt natürlich trotzdem nicht verlieren. Ja, aber bitte ST. Punkt. Ich weigere mich, das auszuschreiben.
Sagen muss man es halt, ja.
Ja. War wichtig, brauchen wir nicht drum reden. Also die Erleichterung war dann wirklich auch spürbar. Mit einem Punkt hättest du wahrscheinlich auch leben können, wenn das Malheur am Schluss nicht mehr passiert von dem Kollegen Rapp. Aber so war es natürlich auch so das Gefühl, es läuft doch nicht immer wieder alles gegen den Club und man kann auch mal so ein Spiel dann mitnehmen. Und das, glaube ich, hat für den Kopf schon auch gut getan.
Ja, wären jetzt schöne Schlussworte. Wir machen aber noch nicht Schluss, weil wir noch diese 3,5 Minuten über Ilkay Gündoğan sprechen wollen, eine Nürnberger Legende. Wie viele Zweitligaspiele hat Ilkay Gündoğan für den 1. FC Nürnberg absolviert? Ohne Nachschauen.
Zweitligaspiele?
Nicht.
Mhm.
Eins.
Nicht viele, auf jeden Fall.
Eins?
Ja. Der hat ja Bundesliga für den Club gespielt.
Aber ist
er
nicht in
dieser... Er war in der Saison vorher, war er da, aber ich glaube, stimmt, also ich hätte jetzt auch gesagt, vom Gefühl her, 1, 2, 3, mehr nicht.
Nee, das war nur das, also war das letzte gegen 60.
Gegen 60, ne?
Ja. Da ist er eingewechselt worden und danach sind, dann war man ja, dann war ja Relegation und Aufstieg und dann Bundesliga. Ja. Ich glaube, er hat wirklich nur ein Zweitliga. Also, ich müsste mich jetzt sehr täuschen, wenn es mehr als eins ist.
Ich glaube dir das sofort. Ja, warum wolltest du über ihn sprechen? Weil er zwei Tore geschossen hat oder weil er den Elfmeter verschossen hat?
Also erstens einmal wegen seiner Selbstironie auf Twitter dann, wo er dann gemeint hat, als er über when they tell you it's Super Bowl and a field goal is worth 3 points und dann zeigt das Bild, wie er seinen Elfmeter drüber ballert. Also die Selbstironie hat mir sehr gut gefallen und danach hat er ja zwei Tore noch gemacht und er ist halt einfach auch wirklich in der Form seines Lebens nochmal. Zu diesem Zeitpunkt, Manchester City marschiert mit der Liga davon, er macht zwei Tore und man denkt sich immer, Mensch, der hat mal in Nürnberg gespielt, das ist fast nicht zu glauben.
Und ist jetzt der beste deutsche Fußballspieler?
Ja, ich habe es dir ja gestern schon geschrieben, das ist meine feste Überzeugung, dass es momentan keinen besseren deutschen Fußballer gibt.
Hast du eine Gegenmeinung, Uli?
Würde ich nie wagen. Das kann man mit Zahlen bestimmt belegen.
Tim Handwerker wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, aber das ist, ja.
Johannes Geis?
Ja. Naja.
Wenn er nicht so viel fernschießen wird.
Ja, hat sich ja in Nürnberg schon angedeutet, dass das ein Ausnahmetalent ist, der dann vielleicht doch noch eins besser ist als Tom Kraus.
Ein bisschen schon noch.
Wie hast du ihn in Erinnerung? Uli, wann hast du das erste Mal... Erinnerst du dich, wenn du das erste Mal von Ilkay schwärmen durftest, musstest,
wolltest? Ja, das war, kann ich wirklich sagen, das war dieses Wintertrainingslager in, oh Gott, ich bringe die alle durcheinander, es waren so viele, ich würde mal sagen in Spanien oder Türkei. Da war der in der Form seines Lebens, also was der da gespielt hat, war wirklich Wahnsinn und hat sich dann aber leider verletzt kurz danach. Aber da hat man schon gesehen, wo der Weg hinführen kann. Das war schon wirklich einer der letzten 20 Jahre mit Sicherheit einer der besten, wenn nicht der beste Fußballer, der das Club-Trikot getragen hat. Wäre interessant geworden, wie seine Karriere noch verlaufen wäre vielleicht, wenn er diese doch langen Verletzungspausen nicht immer gehabt hätte. Bei Manchester City jetzt zu spielen, ist jetzt auch nicht die schlechteste Option. Aber vielleicht wäre da sogar noch mehr drin gewesen.
Was macht er besonders gut, Flo?
Alles.
Bis auf Elfmeter.
Nee, ist halt einfach, hat halt eine unglaubliche Spielübersicht und also kann halt einfach Takt geben und mit ganz ruhig und so weiter. Also ich bin sehr begeistert. Ist halt so, auch so ein bisschen so natürlich eine Reflexion seiner Persönlichkeit. Also er ist halt so als Typ ja auch eher reflektiert und ruhig und strukturiert und haut es dann, zeigt es halt dann auch auf dem Platz. Also.
Ein großartiger Mensch und ein großartiger Fußballspieler. Wollen wir noch einen, waren es jetzt 3,5 Minuten wahrscheinlich, nicht, ne?
Oder mehr.
Wollen wir noch einen Gerch machen oder verschieben wir den auf nächste Woche? Was sagst du, Uli?
Ich glaube, die Leute sind heiß drauf. Mach's.
Na gut.
Ich finde ihn ja diesmal zu einfach. Uli, du darfst mir eine WhatsApp schreiben, wenn du es errätst. Okay. Und ich finde ihn viel zu einfach. Nächste Woche mache ich mal einen.
Ah, sehr gut.
So, mit so viel Vorschusslorbeeren, los geht's, Flo.
Ulrich Pechtold nächste Woche.
Ja, genau.
Gerch ist gleichzeitig sowas wie der Howard Irwin und der Stuart Sutcliffe des FCN. Geboren wurde er aber nicht in Liverpool, sondern in Heidenheim. Da lernte er auch das Fußballspielen, allerdings nicht beim ersten FC Heidenheim, denn den gab es damals noch nicht. Stattdessen spielte Gerch beim VfL Heidenheim. Von dort aus wechselte er zum Club. In seiner ersten und einzigen Saison beim FCN wurde der Club deutscher Meister. Doch Gerch kam in den Punktspielen kein einziges Mal zum Einsatz. Das lag auch daran, dass er im Sommer vor Saisonbeginn einen Autounfall gehabt hatte. Lediglich im Pokal wurde Gerch eingesetzt und dennoch ist er, genau wegen seines Einsatzes im Pokal, Teil der deutschen Literaturgeschichte. Nach der Saison ohne Einsatz beim FCN ging es für Gerch weiter nach Wien. Allerdings weder zu Austria noch zu Rapid, sondern zum Wiener Sportclub. Dort passierte das, was so oft mit Ex-Clubspielern passiert. Er schlug beim nächsten Verein voll ein. Der Club wollte daraufhin seinen Ex-Spieler sofort zurückholen. Der wollte aber partout nicht nach Deutschland, weil er dort zum Wehrdienst eingezogen worden wäre. So blieb Gerch noch bis Juli in Österreich. er dann doch zurück in die BRD ging. Allerdings nicht zum Club, sondern zu den Löwen. Dort spielte Gerch 2 Jahre, ehe es zum Höhepunkt seiner Karriere kam. Er wechselte zu Ajax Amsterdam. Dort holte er 3-mal den Europapokal der Landesmeister, je 2-mal den Meister- und Pokalsiegertitel in den Niederlanden sowie 1-mal den Weltpokal. Gerchs Leistungen waren so gut, dass seine Mitspieler, unter ihnen ein ehemaliger Clubtrainer, ihn unbedingt einbürgern wollten. Er versagte beim Einbürgerungstest aber bei den Fragen nach der niederländischen Nationalhymne und verpasste so möglicherweise ein WM-Finale. Nach seiner Zeit bei Ajax ging es für Gerch weiter zum HSV, wo er wieder Titel sammelte. Ein Pokalsieg und ein Europapokalsieg folgten für Gerch, der auf den HSV noch Stationen in der Schweiz, den USA und Belgien folgen ließ, ehe er die Karriere bei Preußen Münster und dem Hummelsbütter SV auslaufen ließ. Beim Hummelsbüttler SV spielte er sogar nochmal mit einem Kollegen aus der Clubmeistermannschaft zusammen. Ein paar Versuche als Trainer unternahm er, die waren aber nicht sehr erfolgreich. Heute lebt Gerch, nachdem in Amsterdam eine Brücke benannt ist, in Andalusien.
Wahnsinn. Und Uli Dickmeier hat es erraten, schon vor ungefähr 2 Minuten hat er mir eine WhatsApp geschickt. Letzte Woche haben
gab einen Hinweis, wo es dann Klick gemacht hat.
Aha, ja, bei mir auch. Letzte Woche Gerch, müssen wir den dann eigentlich immer auflösen?
Wir können ihn schon auflösen. Also auf Instagram ist er schon aufgelöst. Das war Adrian Nikci, der damals mit Guido Burgstaller zum FCN gekommen ist, aber unwesentlich kürzer geblieben ist.
Es haben sehr viele Menschen gewusst. Ich würde gern all diesen Menschen ein Bier versprechen. Es hängt alles an Uli Dickmeier und seiner Wettschuld. Wenn er die irgendwann mal einlöst, dann kriegt jeder, der den Nikci wusste, Bier ab von mir. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Oder habt ihr noch Grüße, Wettanbieter und was?
Nee, ne? Ich soll meine ehemaligen Schüler grüßen, die heute durch den Schnee sich gekämpft haben und eine Schulaufgabe in der 13. Klasse über Faust schreiben mussten.
Oha, ja, das dann.
Hat mir eine Schülerin, die Franzi, schöne Grüße, befohlen. Ich soll die doch alle grüßen, die hören alle den Podcast.
Das ist sehr nett von Ihnen und heroisch, dass Sie sich da in die Schule gekämpft haben.
Okay. Bei dem Wetter allerdings.
Ja, wir bleiben im Homeoffice und hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Servus.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.